So, guten Morgen, liebe Geschwister. Viele neue Gesichter sehe ich jetzt hier, die ich die Tage nicht gesehen habe, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann dir nur den guten Rat geben, dass du dir die CDs besorgst und das nachhörst, weil wenn ihr das prüft und wenn ihr da findet, dass es Bibel ist und wenn die Gemeindeleitung Gott gehorchen will und geht in diese Richtung, werden sich sehr viele Dinge sehr radikal ändern. Und darauf musst du ja vorbereitet sein. Du musst ja wissen, was kommt da auf dich zu. Und du musst wissen, jawohl, das will ich, das ist der Wille Gottes, das ist gut für mich. Und ich glaube mehr dem Wort als meinen Gefühlen, die mir sagen, oh Hilfe, was kommt da und wie wird das sein? Und habe ich dann überhaupt noch Freiheit? Unsere Freiheit ist in den Ordnungen Gottes. Das ist Freiheit. Freiheit ist nicht zu tun, wozu wir Lust haben. Freiheit ist die Freiheit zu gehorchen. Das ist die Freiheit, die wir haben, der Kinder Gottes. Und Gott, wenn wir uns dazu entscheiden, wirkt Gott in unserem Herzen, dass wir sogar daran noch Freude haben. Aber die Freude kommt nach der Demütigung, nach der Entscheidung, nach der Hingabe. Ja, du bist Gott, ich bin nicht Gott, du darfst bestimmen, ich darf mich immer bestimmen und ich lasse das freiwillig los. Dann schenkt der Herr auch ein Herz, das auch von den Gefühlen her vollständig damit übereinstimmt. So, das ist mein guter Rat, wer immer nicht da war und wer da war auch. Hört diese Dinge nach. Es braucht wirklich Jahre, das zu verdauen, glaub es mir. Es braucht Jahre. Das ist nicht eine Sache, schnell mal hören, zustimmen und das war's dann, sondern das leitet ganz, ganz tiefe Veränderungsprozesse ein, die wir brauchen. Veränderte Herzen bauen eine veränderte Gemeinde. Ganz einfach. Okay, heute Morgen spreche ich über etwas ganz, ganz Simples und Grundlegendes, aber Tiefgehendes und Wichtiges. Ich will über drei einfache Worte, die sind so einfach, dass du denkst, hey, das haben wir doch in 3 Minuten erledigt. Aber wir mehr als 3 Minuten brauchen. 3 einfache Worte, 3 Gebote des Herrn, 3 grundlegende, mit denen alles anfängt. 3 Worte. Jesus sagt, glaubt an mich, kommt zu mir, bleibt in mir. Ganz simpel, total simpel. Aber wenn du diese 3 Dinge beherzigst in deinem Leben, bist du verbunden mit Gott und die Kraft Gottes wird in dir wirken und wird dich verändern und das wird hineinfließen in deine Ehe, das wird hineinfließen in deine Familie, das wird hineinfließen in deine Arbeit, das wird hineinfließen in deine Gemeinschaft mit den Geschwistern, in dem Hauskreis und in der Gemeinde. Es wird sich massiv auswirken. Halleluja. So, Jesus gebietet den Menschen, dass sie an ihn glauben. Und er sagt, wenn wir an ihn glauben, Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Glauben nach der Bibel ist nicht Ja sagen und zustimmen oder für möglich halten. Glauben nach der Bibel heißt etwas zu haben. Wer glaubt, hat. Wer glaubt, hat. Und was haben wir? Wir haben ewiges Leben. Viele denken, ewiges Leben ist ein Zeitmaß. Also das hört nie wieder auf. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. In dem Verständnis hätte auch der Sünder in der Hölle ewiges Leben. Der hört auch nicht auf zu existieren. Manche Leute glauben, aus Gottes Barmherzigkeit heraus würde seine Existenz ausgelöscht werden. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Ewiges Leben ist ein Qualitätsbegriff. Es ist das Leben aus Gott. Es ist das Leben, das Gott selber hat. Dieses Leben, die höchste Form von Leben, wird in uns hineingepflanzt. Und alles, was wir dann zu tun haben, ist, um Weisheit zu bitten, dass wir dieses Leben nicht behindern und einengen und einsperren, sondern erlauben, dass dieses Leben hervorkommt und sich ergießt in unsere Seele hinein, ergießt in alle Bereiche unseres inneren Lebens bis hinein in unseren Körper und dann aus uns herausfließt. Wir müssen kein Leben schaffen, wir müssen nur dafür sorgen, dass dieses Leben nicht behindert wird. Das ist viel einfacher, als Leben zu schaffen. Die Wissenschaftler sind seit Urzeiten daran und versuchen, Leben zu schaffen, haben es bis heute nicht geschafft. Sagst, ja, doch, ein paar Aminosäuren haben sie zusammengebastelt. Ja, für kurze Momente halten die und dann fällt das alles wieder auseinander. Aber Leben haben sie bis jetzt noch nicht geschafft und werden sie auch nicht schaffen. Aber Gott gibt uns Leben und er sagt, jetzt sei weise, störe dieses Leben nicht, behindere dieses Leben nicht, enge es nicht ein, lauf nicht weiter mit dem Ersatz rum, sondern lass dieses Leben aus Gott, lass es in dir hervorkommen. Göttliches Leben ist uns geschenkt. Das heißt, wir dürfen lernen zu leben, wie Gott lebt. Wir sind ja seine Nachahmer. Wie können wir seine Nachahmer sein, wenn die Kraft, die ihn befähigt, so zu leben, nicht in uns wäre? Das wäre ja total ungerecht. Er sagt, ich lebe ein herrliches, siegreiches Leben, ihr nicht, aber jetzt versucht mal zu machen, wie ich mache. Das geht überhaupt nicht. Er gibt uns seine Kraft und deswegen sagt er, seid meine Nachahmer. Ja. Und ein Aspekt, der so wichtig ist aus diesem Leben, von diesem Leben aus Gott, ist etwas, was wir so dringend brauchen, was so anders ist als irgendeine andere Form von Leben, die Menschen leben. Das Leben aus Gott befähigt Gott in Schwierigkeiten, in scheinbar hoffnungslosen Situationen immer noch ermutigt zu bleiben. Das ist etwas, was Gott ausmacht. Gott braucht keine Antidepressiva. Er sitzt nicht im Himmel und sagt, meine Güte, wie kriegen wir das alles noch auf die Reihe? Ich habe so fantastische Verheißungen über das Friedensreich gebracht und alles soll glorreich enden. Und wenn ich jetzt sehe, wie das hier aussieht, wie soll das hinkommen? Was habe ich denn nur verheißen? Meine Güte. Nein, Gott ist total gelassen. Er leidet, aber dieses Leiden, das er hat, speziell auch mit seinem Volk, führt ihn nicht dazu, enttäuscht, frustriert, resigniert und pessimistisch zu sein, sondern in all dem Leiden, das Gott hat, ist er voller Zuversicht und er weiß, das Ende wird gut werden. Der Tag wird kommen, wo es kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr geben wird. Jede letzte Träne wird abgewischt werden und fertig und nie wieder wird Leid zu den Menschen kommen, weil die Sünde und der Teufel keinen Zugang mehr hat. Das ist die Quelle von Leid, die Sünde und der Teufel. Und der Tag wird kommen, wo wir in eine Dimension hineinkommen werden, wo keine Sünde und kein Teufel mehr Zugang hat zu unserem Leben. Ewige Freude. Halleluja. Und Gott weiß das und er schaut dahin und er freut sich jetzt schon. Und diese Art von Leben haben wir bekommen. So sagt nicht, ja, wie geht's dir? Na ja, entsprechend den Umständen. Dann weißt du nicht, was du bekommen hast und du nutzt nicht, was du bekommen hast. Wenn es dir geht nach den Umständen, dann lebst du wie dein ungläubiger Nachbar. Dann nutzt du nicht, was du bekommen hast. Die Kraft Gottes befähigt dich, das Leben aus Gott befähigt dich, bevor du die Antwort siehst, ruhig zu schlafen und voller Zuversicht zu sein und in Geborgenheit zu bleiben. Das ist so ein gewaltiger Segen. Viele Leute fangen an, Erleichterung zu erleben, wenn die Umstände sich erleichtern. Das ist nicht das Leben aus Gott, das ist nicht Glauben. Glauben ist, alles sieht furchtbar aus, aber der in mir ist größer als der in der Welt ist. Und er ist mit mir und er verlässt mich nicht und er ist treu und er ist gut. So wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, es gibt viele Formen von Glauben, aber es gibt eine Form von Glauben, die in der Bibel beschrieben ist. Und das ist der Glaube, wie die Schrift sagt. Und das werde ich erklären. Wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, haben wir Leben. Und jetzt müssen wir nur lernen, mit diesem Leben umzugehen, Raum zu machen, dieses Leben nicht zu betrüben und einzuengen. So, glaube an Jesus. Jesus sagt, glaube an mich, glaubt an mich. Was bedeutet das, dass wir an Jesus glauben? Nun, zunächst einmal, ganz einfach, wir glauben all das, was die Bibel sagt über Jesus. Wir glauben die Fakten über ihn. Das ist wichtig. Weil wir in einer Zeit leben, und diese Zeit wird noch viel, viel turbulenter werden, wo es viele verschiedene und falsche Jesusse gibt, die auf dem frommen Markt angeboten werden. Und da müssen wir schon wissen, an welchen wir glauben. So, wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus, ich sage, fein, an welchen? Ja, wie meinst du das? Ja, es gibt viele verschiedene. Paulus sagt es in 2. Korinther Kapitel 11, ich fürchte aber, Vers 3, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn, eure Einstellung, eure Denkweise von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Das war die Sorge von Paulus, dass sie durch die List des Feindes verführt werden. Verführung ist etwas anderes, als mit Gewalt gezwungen zu werden. Verführung ist immer freiwillig. Verführung geschieht nie mit Gewalt. Und der Feind hat nur eine Macht, uns zu schaden, und das ist durch List uns zu verführen. Und wir sollen die Listen des Feindes erkennen und wir sollen uns zur Wehr setzen gegen die Listen des Feindes. Und sein Ziel ist, uns wegzuziehen von der einzig richtigen und der einzig erlaubten Haltung gegenüber Christus. Es gibt viele verschiedene Haltungen, die ein Mensch haben kann gegenüber Christus, aber es gibt eine einzige von Gott befohlene und erlaubte Haltung, und die wird hier genannt Einfalt und Lauterkeit. Wenn du das nachschlägst im Griechischen, Lauterkeit bedeutet Aufrichtigkeit, Gradheit, Ehrlichkeit. Das ist die Lauterkeit gegenüber Christus. Wir sind ehrlich, wir sind aufrichtig, wir sind gerade ihm gegenüber. Das ist die einzig mögliche, gottgesegnete und gotterlaubte Haltung gegenüber Christus. Und der Teufel weiß, wenn ein Gläubiger sein Herz lernt zu bewahren in der Haltung der Lauterkeit gegenüber Christus, er hat keine Chance. Er hat keine Chance, diesem Menschen etwas anzutun. Das weiß der Teufel. Die einzige Chance ist, ihn rauszubewegen, rauszulocken aus dieser Haltung der Gradlinigkeit, der Aufrichtigkeit, der Ehrlichkeit gegenüber Christus. Weil dann ist er aus dem Schutz Gottes heraus und dann ist er die Zielscheibe des Feindes. Das ist das Ziel des Gläubigen. Der Teufel sagt nicht, ich will alles dran setzen, damit du nicht mehr glaubst. Er sagt, glaub ein bisschen anders. Sei ein bisschen freier, sei ein bisschen liberaler, sei nicht so eng, sei nicht so altmodisch, geh mit der Zeit. So, der Teufel will uns rauslocken aus der Geradlinigkeit, der Ehrlichkeit gegenüber Christus. Wie tut er das? Indem er einen anderen Jesus anbietet. Und wir, weil wir den echt nicht kennen, auf den Falschen reinfallen. Und dann alles, was damit zusammenhängt, auch annehmen und bekommen. Hier wird geschrieben in Vers 4, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, durch unseren Dienst, meint er, ja, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Also was war passiert? Die Korinther sind zum Glauben gekommen durch den Dienst von Paulus, und später kommen andere Leute und sie verkündigen etwas, was abweicht von dem, was Paulus gelehrt hat. Und sie verkündigen einen anderen Jesus. Und es gibt Leute in der korinthischen Gemeinde, die ziehen den anderen, den falschen Jesus, den echten vor. Und wenn sie das tun, empfangen sie einen anderen, einen falschen Geist. Dies ist einer der schockierendsten Bibelstellen, die ich kenne im Neuen Testament in Bezug auf drohende geistliche Gefahren. Es ist möglich, an Jesus zu glauben und sich rauslocken zu lassen aus der Gradheit gegenüber Christus, einem anderen Jesus oder der Verkündigung eines anderen Jesus zu lauschen, das anzunehmen, und dann empfängt man, nachdem man schon den Heiligen Geist empfangen hat, einen anderen Geist. Einen falschen, einen religiösen Geist. Und dann wird dieser falsche Geist, wenn wir nicht umkehren, wird immer mehr das Wirken des Heiligen Geistes zurückdrängen und wird immer mehr uns bestimmen. Und die schreckliche Konsequenz des religiösen Geistes ist, dass man dann als Gläubiger imstande ist, ganz glasklare Gebote und Anordnungen Gottes zu übertreten, und man hat nicht das geringste schlechte Gewissen dabei. Und man würde dann sagen, ja, aber ich habe Frieden darüber. Was willst du sagen? Ich habe Frieden. Ich sage, wenn du Frieden hast über etwas, was Gott verbietet, ist dieser Friede vom Teufel. Wie kannst du so etwas sagen? Ganz einfach, weil der Heilige Geist Frieden gibt zu einem Leben in Reinheit und im Gehorsam. Der Heilige Geist ist nicht verwirrt. Er gibt dir nicht Friede über etwas, was er hasst. Er ist nicht blöd. So, wenn du Frieden hast über etwas, was Gott verbietet, kommt dieser Friede vom Teufel. Du genießt ihn, aber du genießt etwas vom Teufel. Und das ist weit verbreitet in christlichen Kreisen. Leider. Und es wird immer schlimmer. Warum? Weil wir einem anderen Jesus zuhören, weil wir einem anderen Jesus mehr uns zuneigen als dem Jesus der Bibel. So, Glaube an Jesus bedeutet zuallererst, die simplen Tatsachen über Jesus festzuhalten, zu verteidigen und hochzuhalten und null Abstriche zu machen. Nicht in einem einzigen Punkt irgendwie davon abzuweichen, sondern zu sagen, das ist der Jesus der Bibel, das ist der Jesus, den Paulus verkündigt hat und an den glaube ich und an keinen anderen. Und wenn du dich dazu entscheidest, wirst du bald erleben, wie Menschen dich als engstirnig, als intolerant, als rückständig und als ein Hindernis für den Frieden betrachten werden. Das ist so. Das soll uns nicht verwundern, das hat Jesus uns versprochen. So, das ist nur ein Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So, der Jesus der Bibel. Was sind die Merkmale, die grundlegenden Merkmale des Jesus der Bibel? Jesus von Nazareth war nicht ein guter Mensch oder ein Weisheitslehrer, wie das die New Age. Weißt du, dass New Age sehr viel von Christus redet? Sehr viel von Christus. Sie reden sogar von der Wiederkunft Christi. Ja. Aber sie reden von einem anderen Christus, als von dem die Bibel redet. Der Mann Jesus von Nazareth war nicht ein guter Mensch, ein guter Lehrer oder ein Wundertäter. Er war Gott, der im Fleisch gekommen ist. Gott, der Mensch geworden ist. Nicht ein besonders guter Mensch, sondern Gott, der Mensch geworden ist. Und er ist geboren von einer Jungfrau. Ich habe das Vorrecht gehabt, und das war für mich eine gewaltige Lektion, für ein paar Jahre den modernen Theologen zu lauschen, nicht um von ihnen zu lernen, sondern um den Zeitgeist kennenzulernen, der dort herrscht an der Uni in der theologischen Fakultät. Und ich habe gelernt, die ersten Wunder, die als diese ganze Bibelkritik anfing im 1800 noch etwas, die ersten Wunder, die sie als Mythen erklärt haben, war die Schöpfung, 1. Mose, und die Jungfrauengeburt. Das waren die ersten beiden Dinge, wo sie getraut haben, hier die theologische Machete anzusetzen und das Ding irgendwie zu kappen und zu sagen, das kann man nicht so wörtlich nehmen und das ist nicht so zu verstehen, wie es da geschrieben steht. Und bitte sage niemand, du, ob Jesus von einer Jungfrau geboren ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Ich glaube an Jesus und wie das im Einzelnen gewesen ist, da will ich mich nicht so festlegen. Wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde, gehen wir alle in die Hölle. Weil es dann keine Erlösung gibt. Weil alle Menschen, die auf diesem Planeten jemals geboren wurden, mit einer einzigen Ausnahme, alle waren nach Adams Fall unter dem Fluch. Alle. Und deswegen konnte niemand, der unter dem Fluch ist, das fehlerlose, makellose Lamm sein und unser Stellvertreter am Kreuz sein. Wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren ist, dann bedeutet sein Kreuzestod nichts. So, das ist keine Kleinigkeit. Und in vielen Kreisen gibt man das preis und sagt, komm, das ist doch dem heutigen modernen Menschen nicht mehr zu vermitteln und das sprengt doch ihn im Verstand, das springt die Feder aus dem Hut. Wie soll man dem erklären, geboren von einer Jungfrau, das ist wissenschaftlich unmöglich. Wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde, gehen wir in die Hölle, so einfach ist das. Und er ist leibhaftig für uns ans Kreuz gegangen und hat unsere Schuld und die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen. Gott hat ihn bestraft an unserer Stelle. Er nahm unseren Platz ein. Und Gott hat an dem Gericht gegenüber seinem Sohn gezeigt seinen Zorn auf die Sünde. Das wird heute auch geleugnet. Es wird geleugnet, dass Jesus vom Vater bestraft wurde. Wenn du ein bisschen recherchierst, es gibt klare Andeutungen, aber dann im Klartext findest du es im Interview mit dem Autor der Hütte. Er sagt ganz klar, dass Gott Jesus am Kreuz bestraft hat für unsere Sünde. Das glaubt er nicht. Hallo, wer das nicht glaubt, glaubt einem anderen Jesus, glaubt einem anderen Evangelium und bekommt einen anderen Geist. Der Jesus von der Bibel hatte als ein wichtiges Merkmal seiner Echtheit eine ungebrochene Hingabe an die Heilige Schrift. Er glaubte, dass die Heilige Schrift von Gott inspiriert war. Wenn ein Gläubiger heute sagt, ja, ich weiß nicht, ob man das alles so nehmen kann, ob das alles so wirklich ist, dann folgt er nicht dem Jesus der Bibel nach, weil Jesus sagt, seid meine Nachahmer. So, wenn Jesus geglaubt hat, Mose, die Bücher Mose sind durch den Heiligen Geist gegeben, Jesaja und David, die Psalmen sind durch den Heiligen Geist gegeben. Wenn Jesus das geglaubt hat, glaube ich das auch. Da kann mein Verstand Purzelbäume schlagen, aber ich gehöre Jesus. Ich meine, ich habe es da besonders einfach, weil ich habe nie irgendwelche christlichen Dinge irgendwie gehört, komme aus tiefster Finsternis und Gott ist eingebrochen in mein Leben und hat mich rausgeholt in einer Nacht. In einer Nacht war ich fertig mit dieser Finsternis und mit all diesen schrecklichen Dingen. In einer Nacht, vom 23. zum 24. November, bin ich Kind Gottes geworden. Und ein paar Wochen später hat dieser Jesus, der da von da an in meinem Leben war und mit mir gegangen ist, hat zu mir geredet. Weil ich habe ihn so glasklar gehört und er war so da und hat zu mir so präzise gesprochen. Und dann kam ich in die Gemeinschaft mit Gläubigen und da saßen die Gläubigen mit Bibel. Und dann habe ich Gläubige gesehen, die haben sich gefreut über ein Bibelvers wie ein kleines Kind. Und weißt du, was ich gemacht habe? Das musst du mir vorstellen. Ich habe die verachtet. Die hängen da am Buchstaben. Mensch, wir haben den lebendigen Jesus, der ist bei mir, der redet, sein Heiliger Geist ist da, der führt mich, der gibt mir ganz klare Anweisungen. Und diese armen Menschen, die hängen sich da an ein Buch, mögen ja ganz gute Sachen drinstehen, aber wofür brauchen wir das Buch? Wir haben doch den wirklichen lebendigen Jesus. Und dann hat der wirkliche lebendige Jesus zu mir gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, die Bibel ist mein Buch. Und wenn du nicht anfängst, deine Nase in mein Buch zu stecken, werde ich nicht mehr mit dir reden. Mann, war ich motiviert. So, deswegen konnte ich da sitzen und nur Erbarmen haben über diese armen Theologen und Professoren, die da hochkarätige Geschichten erzählt haben und komplizierte Ausdrücke gebraucht haben, um zu erklären, dass sie nicht an dieses Buch glauben. Theologen sind die kompliziertesten Menschen auf dieser Welt. Sie haben kunstvolle Erklärungen, um einfach zu sagen, ich glaube nicht an dieses Buch. Sie sagen zum Beispiel, Jesus ist auferstanden, ja. Er ist auferstanden ins Kerygma. Das ist ein Fremdwort. Oh, das klingt aber sehr tief. Boah. Was es bedeutet ist, Jesus ist auferstanden, indem die Jünger davon geredet haben, dass er auferstanden ist. In dem Sinne ist er auferstanden. Er ist nicht physisch leibhaftig auferstanden. Das heißt also, die Leiche ist irgendwie entführt, entwendet worden oder verschollen gegangen. Aber Jesus, wie er gestorben ist nicht wieder lebendig geworden. Und das nennen sie Auferstehung ins Kerygma. Das klingt toll und es ist eine freche Lüge. Und die Leute denken, na guck, der Pfarrer glaubt auch an die Auferstehung. Hat er ja gesagt, die Auferstehung ins Kerygma. Ja? Aber es ist nur auferstanden in dem Sinne, wie der Goethe-Gedenkverein sagt, der Geist Goethe ist unter uns. Wir erforschen seine Schriften, wir freuen uns daran und Goethe ist mitten unter uns. weil wir an ihn denken, weil wir seine Schriften schätzen, weil wir ihn lesen und uns an ihm freuen und dann ist er irgendwie da. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Er ist leibhaftig auferstanden. Wenn er nicht auferstanden ist, wirst du auch nicht auferstehen. Fertig. Und viele, viele, viele christliche Kreise, ohne dass sie das auf ihre Website packen, negieren heute diese simplen Tatsachen. So, wenn du einer Botschaft lauscht über Jesus, geh doch mal hin und stell ein paar Fragen und sag, du, Entschuldigung, es gibt ja viele Jesus. Von welchem Jesus hast du hier geredet? An welchen Jesus glaubst du eigentlich? Ist es der Jesus, der sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden? Ist es der Jesus, der glaubt an die Inspiration des Heiligen Geistes für die Schriften? Ist es der Jesus? Oder welcher Jesus ist es? Einer der führenden Theologen der evangelischen Kirche hat vor einigen Jahren erzählt, und das ist schriftlich ganz so nachlesen, er hat gesagt, Jesus von heute, also wenn Jesus heute leben würde, der würde höchstwahrscheinlich Homosexuelle trauen. Weil er hatte das Verständnis von Sexualität von seiner Zeit und das wandelt sich ja bekanntlich, also hätte er heute ein anderes Verständnis von Sexualität und er würde heute da überhaupt kein Problem haben, weil Gott ist ja Liebe. Das hat einer der führenden Denker der evangelischen Kirche vor wenigen Jahren in die Welt gesetzt. So, es ist gut zu fragen, hey Preacher, an welchen Jesus glaubst du? Ist es der Jesus der Schrift? Ist es der Jesus, der sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden? Ist es der Jesus, der leibhaftig auferstanden ist? Ist es der Jesus, der wiederkommen wird, der regieren wird mit einem Office und einer E-Mail-Adresse und Fax und Telefon in Jerusalem, der buchstäblich dort sein wird und von dort die Welt regieren wird? Ist es der Jesus? Und von was redest du? Und wenn du rausfindest, an irgendeinem dieser grundlegenden Tatsachen über Jesus wird gerüttelt oder die werden negiert. Mein Rat ist, segne, sag, du bist im Irrtum, du bist gewaltig getäuscht und verzieh dich. Wie viele Leute habe ich getroffen? Ja, mein Pfarrer ist nicht gläubig, aber ich will treu sein meiner Kirche. Ich will treu sein. Ich will das Salz in der Wassersuppe meiner Kirche sein. Oh, das klingt aber demütig, das klingt aber opferbereit. Hat Jesus nicht klare Anweisungen gegeben, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die vorgeben zu glauben, aber nicht glauben, die nicht wirklich glauben? Hat er nicht Anweisungen gegeben? Wir sollen sie scharf zurechtweisen, damit sie gesund werden im Glauben, wenn sie unsere Zurechtweisung annehmen. Wir sollen sie nicht als ebenbürtige Partner anerkennen. Hallo? So, die erste Ebene von Glauben an Jesus ist, wir glauben an die Tatsachen, die die Bibel berichtet über Jesus. Das ist die erste Ebene. Aber dann geht es noch weiter, noch tiefer. Lass uns einmal zu Johannes 3, 36 gehen. Das ist dann immer noch ein Glaube, der einfach zustimmt, der bejaht. Aber der Glaube der Bibel geht viel, viel, viel tiefer. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht, jetzt kommt das Gegenteil von Glauben. Und hier wird eine Definition gegeben. Da wird nicht gesagt, wer nicht glaubt, obwohl es das Gegenteil ist hier von Glauben, sondern wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Hier haben wir eine wesentliche Definition von Glaube. Glaube heißt gehorchen. Glaube heißt, ich verstehe den Anspruch, ich bejahe den Anspruch, den Jesus hat. Er ist der Herr, er erwartet von mir. Er erwartet von mir, dass ich ihm gehorche. Nun erlaube nicht, dass dieser Vers oder dass der religiöse Geist diesen Vers so interpretiert, dass du in der Verdammnis kommst. Unser Gehorsam ist nicht vollkommen. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass wir den Anspruch des Herrn anerkennen und dass wir sagen, so gut ich das heute kann, will ich in den Bereichen, die Gott mich gelehrt hat, ich will gehorchen und in all den Bereichen, wo ich versage, bringe ich meine Schuld zu ihm und erkenne das an und sage, das war nicht korrekt. Da war ich nachlässig, da war ich nicht gehorsam, da habe ich gemauschelt, da ist das und das gewesen und ich verurteile mein Fehlverhalten. Und du hast Vergebung. Da muss keine Verdammnis sein. Verdammnis ist nicht ein Zeichen, dass du ein besonders hingegebener Christ bist. Verdammnis ist ein Zeichen, dass du nicht wirklich glaubst, was die Bibel sagt. Weil wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht. Und er vergibt und er reinigt. Und dann tut er noch was Drittes, was da nicht steht. Das steht im Hebräerbrief. Er vergibt, er reinigt und dann als Drittes, er vergisst. Wenn Vergebung der Sünden ist, gibt es kein Gedenken mehr an unsere Übertretungen, an unsere Sünden. Das ist nicht, weil Gott irgendwie alt geworden ist und nicht mehr alles sich merken kann, sondern er löscht es aus und er tritt dir gegenüber, als hättest du diese Sache nie getan. Und deswegen macht es keinen Sinn, hey, du weißt ja, und so viele Male habe ich dich betrübt und so viele Male falle ich und so viele Male. Der Herr sagt, wovon sprichst du? Glaubst du an Vergebung? Ja. Glaubst du an Reinigung? Ja. Dann glaub auch daran, dass ich diese Dinge nicht mehr im Hinterkopf habe. Ah, da kommt der, der das und das gemacht hat. Nein, es ist weg, es ist ausgelöscht. Du bist frei, als hättest du es niemals getan. Da ist nicht ein, du bleib mir weg, ich weiß, was du für einer bist. Wahrscheinlich planst du schon das nächste Ding. Ja. Nein, Gott tritt uns nicht so gegenüber. Wunderbar. Halleluja. Halleluja. Aber Glauben heißt gehorchen. Er hat den Anspruch, Herr zu sein. Und das bedeutet, dass wir uns ihm unterwerfen und dass wir seine Ansprüche anerkennen, dass wir sagen, deine Gebote sind wahrhaftig und sind gerecht. Und ich bin verpflichtet zu leben nach dem, was du mir gebietest. Wer das nicht sagen kann, hat sich nicht bekehrt. Ganz einfach. Aber er könnte das heute tun. Sich bekehren heißt nicht die Hand heben, eine Karte ausfüllen. Ja, ich versuch's mal mit Jesus, ich gebe Gott eine Chance. Oh, wie großzügig. Hallo, nicht wir geben Gott eine Chance, sondern wir verdienen die Hölle für das, was wir getan haben. Und Gott sagt, ich liebe dich und ich möchte, dass du zu mir kommst und dass du mit mir lernst zu leben. Ich gebe dir eine Chance. Und nicht nur eine. Das wäre schlimm, wenn Gott sagt, du, einen Versuch hast du noch. Pass auf, was du machst. Da bist du so unter Angst und so unter Druck und der erste Versuch wird daneben gehen, glaub es mir. So, da ist Gnade ohne Ende für die, die die Herrschaft Gottes anerkennen, die sagen, ich soll so leben, er will es so, es ist richtig, ich glaube das, ich bejahe das, ich muss nur noch lernen, in der Praxis das so auszuführen. Mein Gehorsam braucht Fortschritte. Aber ich erkenne seinen Anspruch an und ich will ihm gehorchen. Wer das nicht sagen kann, hat sich nicht bekehrt. Hat einen Pseudo-Jesus angenommen, der irgendwie ja, sagt, ach, das kommt da alles nicht drauf an. Hauptsache, du glaubst irgendwie an mich. Nein, wir glauben nicht irgendwie, sondern wir glauben, wie die Schrift es sagt. Die Schrift definiert, was Glaube ist, nicht die Theologen, nicht irgendwelche Leute, sondern Gott selber. Ich sage immer, er hat Christsein erfunden und deswegen darf er auch die Bedingungen beschreiben und er darf sagen, wie es funktioniert. Wir können nicht Bekehrung von der Schrift ablösen und machen eine neue Form von Bekehrung. Wir können nicht Nachfolge irgendwie umschreiben und machen das irgendwie nach unseren Vorstellungen oder nach den Ansprüchen der Gesellschaft. So, Glaube an Jesus heißt, ich erkenne an, er ist mein König, er ist mein Herr und er erwartet, dass ich mich ihm unterwerfe. Wenn du Probleme hast mit dem Wort unterwerfen, dann deswegen, weil dein Herz voller Misstrauen ist gegenüber Gott. Wenn du die Güte Gottes kennst, wenn dein Herz überzeugt ist, was Gott von mir will, ist die beste Art von Leben. Da sagst du, ja, dem unterwerfe ich mich von Herzen gerne. Aber es ist Unterwerfung in dem Sinne, er sagt, was jetzt geht und was nicht geht in allen Dingen. Und viele, viele Menschen, viel mehr als man auf den ersten Blick meinen möchte, verkündigen nicht diesen Jesus. Sie verdrehen die simpelsten Gebote des Herrn. Er sagt, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Ist doch ganz einfach. Jesus erwartet, dass jeder, der die Knie gebeugt hat und gesagt hat, du bist der Herr, sofort als nächstes sich taufen lässt. Das ist, was der Jesus der Bibel von dir erwartet. Ja, aber mein Pfarrer sagt, diese Babybesprenkelung, das ist schon okay und da muss man sich jetzt keinen Kopf machen. Wem glaubst du, deinem Pfarrer oder dem Jesus der Bibel? Wem glaubst du? Wem folgst du nach? Auf wessen Worte verlässt du dich? Jesus hat niemals gesagt, ja, also das kann man auch ein bisschen anders sehen mit der Taufe. Taufe ist Identifikation mit dem Sterben, dem Begräbnis und der Auferstehung Christi. Und das wird versinnbildlicht durch das Untertauchen unter Wasser. Und jeder, der ein bisschen Griechisch weiß, weiß, dass Baptizo nicht besprenkeln heißt, sondern Baptizo heißt untertauchen. So, warum wollen wir das verändern? Warum? Ja, weil sonst würden wir die Pfarrer verärgern. Ach, das ist dein Problem. Und dass du schon einmal Gott verärgerst, hast du daran gedacht, wenn du sein heiliges Wort verdrehst? Und dann kommen die ganz Klugen und sagen, ja, Jesus hat ja gesagt, wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Also da steht gar nichts mehr von Taufe. Ja? Wer glaubt, lässt sich taufen. Wer sich nicht taufen lässt, glaubt nicht dem Jesus der Bibel. Simpel, oder? Wenn ich Jesus glaube, ist Taufe inklusive. Ganz einfach. Weil Glauben heißt gehorchen. Glauben heißt gehorchen. Und dann erwartet Jesus von allen seinen Kindern, von allen seinen Nachfolgern, dass sie in neuen Sprachen sprechen. Diese Zeichen werden denen folgen, die an mich glauben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Hallo? Glaubst du an Jesus, wirst du tun, was er sagt? Ja, aber ich kann nicht in neuen Sprachen sprechen. Jedes Gebot ist eine Verheißung. Wenn er sagt, ich will, dass du in neuen Sprachen sprichst, dann sagt er, ich werde dir zeigen, wie das funktioniert. Ich gebe es dir. Ich helfe dir. Aber bei vielen klemmt es, weil sie ihre eigene Weisheit über die Weisheit Gottes stellen. Weil sie sagen, ja, wofür soll das Sinn machen, dass ich was brabbele, was ich nicht verstehe. Jesus hat nicht gesagt, du sollst was brabbeln. Du sprichst in einer Sprache. Das ist ein Unterschied. Ob du Babylaute machst und irgendwas brabbelst oder ob du eine Sprache sprichst. Wenn wir hier irgendeinen unserer ausländischen Gäste, ich weiß nicht, wo du kommst her, Vietnam oder wo kommst du her? Korea. Wenn unser Bruder hier aufstehen würde und würde hier auf Koreanisch uns begrüßen, wir würden auch nicht sagen, was brabbelt denn der da? Das sind ja Babylaute, das ist doch Quatsch, das ist doch keine Sprache. Wir verstehen seine Sprache nicht, aber er versteht die Sprache und er spricht eine wunderbare Sprache. Die ist bloß anders als unsere Sprache. So in Sprachen sprechen ist nicht brabbeln, sondern ist eine übernatürliche, heilige Sprache, die Gott gegeben hat. Und wer gibt uns das Recht, das Heilige von Gott in den Dreck zu ziehen und negativ zu machen? Dann hat Jesus gesagt, wenn wir an ihn glauben, wir werden in Jüngerschaft leben. Ein Christ, der nicht in Jüngerschaft lebt, ist nicht ein Christ, der an Jesus glaubt. Er glaubt an einen anderen Jesus, der glaubt, Jesus will von mir, dass ich 3 Versammlungen pro Woche besuche. Nein, Jesus will nicht 3 Versammlungen pro Woche, er will 7 Tage, 24 Stunden, rund um die Uhr, ohne Urlaub. Das ist, was Jesus will. Das ist was anderes, als ein Gemeindeprogramm zu erfüllen. Wir sind entweder Christen oder wir sind keine Christen. Entweder wir leben unter seiner Ordnung oder wir leben nicht unter seiner Ordnung. Glauben an Jesus heißt, ihm zu gehorchen. Ganz einfach. Und das bedeutet auch, die Standards, die der Himmel uns mitgeteilt hat, zu respektieren und einzuhalten. Die moralischen Standards, du sollst nicht lügen. Deswegen werden wir unsere Steuererklärung korrekt ausfüllen. Deswegen wird der Handwerker einen korrekten Arbeitszettel schreiben und nicht irgendwas schreiben, was er gar nicht gemacht hat oder irgendwelche Teile berechnen, die er gar nicht eingebaut hat. Sagt, ja, wenn ich das tun würde in meiner Firma, würde ich sofort fliegen. Okay, guten Flug, Gott wird mit dir sein. Wenn wir sagen, ja, die Gesellschaft zwingt mich zu lügen, wir sagen eigentlich nur, ich habe nicht den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. So, der Himmel hat Standards. Und wir dürfen den Lebensstil Gottes lernen zu leben. Und wir übernehmen seine Gebote und wir glauben, dass seine Gebote gut sind und dass sie gerecht sind. Eins der Gebote Gottes, die heute sehr umkämpft sind oder fast an weiten Stellen schon gefallen sind oder wenigstens nicht mehr gelten in der Praxis, ist das Verbot von Unzucht. Viele Gläubige könnten gar nicht definieren, was ist Unzucht. Ja, das ist irgendwie ein komisches Wort, ich weiß auch nicht. Ja. Unzucht, ein anderes Wort für Unzucht ist illegaler Sex. Unzucht ist alles das, was außerhalb der Ordnung Gottes ist. Und die Ordnung Gottes ist ganz, ganz simpel. Beide müssen verheiratet sein. Oder lass mich noch präziser sagen, Mann und Frau müssen verheiratet sein. Und noch ein bisschen genauer, sie müssen miteinander verheiratet sein. Ja, wir wollen exegetisch ganz sauber sein. Ja? Sie müssen nicht nur verheiratet sein, sie müssen miteinander verheiratet sein. Und verheiratet sein lassen, ja, was soll das beim Standesamt, das Papier, das macht auch nicht unsere Ehe aus. Wer so redet, hat die Heiligkeit der Ehe überhaupt noch nicht verstanden. Ehe ist vor Gott mit meinem ganzen Leben, verpflichte ich mich vor den Zeugen der Gemeinde. Ich verpflichte mich, ich werde dieser Frau mein Leben lang treu sein. Die einzig mögliche Form der Scheidung ist, der Tod scheidet uns. Eine andere Form kommt nicht in Frage. Für mich nicht und für sie nicht. Ich werde, egal was passiert, mein Leben lang mit dieser Person verheiratet sein. Und so wahr ich lebe, ich schwöre einen heiligen Eid, das ist, was ich tun werde. Das ist Ehe. So, es ist nicht das Papier, es ist nicht die Zeremonie, sondern es ist das Herz. Und meine ich, was ich sage? Oder ist dieses Ja, bis der Tod uns scheidet, so wahr mir Gott helfe, ist das nur ein frommer Spruch? Und der Pfarrer war auch dabei und Knips, haben wir ein Bild gemacht und schau hier, das war unsere Trauung. Aber leider war es die falsche, das habe ich erst Jahre später herausgefunden. Lieben, das gibt es nicht für ein Kind Gottes. Euer Wort sei ja, ja oder nein, nein. Wenn du beim Standesamt ja sagst, dann sagst du ja bis zum Grab. Fertig. Alles andere ist nicht Ehe. Und in wie vielen Gemeinden will man heute nicht so hart sein und darauf nur unbedingt bestehen? Ich bin von einer Gemeinde eingeladen worden. Und ohne dass ich da informiert oder recherchiert habe, kamen von zwei Seiten dann auf einmal die Informationen. In der Gemeinde, wo du dienen wirst demnächst, gibt es ein Pärchen im Lobpreisteam, die leben wie Mann und Frau zusammen, aber sie sind nicht verheiratet. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe den Pastor angerufen und habe gesagt, ich habe gehört, dass dort zwei zusammen leben wie Mann und Frau und die sind nicht verheiratet. Stimmt das? Ja, wir dachten, das ist besser so und das ist schon so. Ich sage, weißt du was? Ich sage meinen Dienst ab, ich komme nicht. Ich werde nicht in deiner Gemeinde predigen. Was ihr braucht, habe ich gesagt, ist nicht ein Prediger für ein Wochenende, der euch irgendwie ein bisschen high macht. Was ihr braucht, ist ein von Angesicht zu Angesicht, ernstes Gespräch mit den Ältesten, dass die Ältesten wissen, was es bedeutet, in der Furcht Gottes die Gemeinde zu leiten. Und weißt du, was er sagt? Wenn wir da rangehen würden an diese Sache mit diesen beiden da, dann müssten wir eine halbe Gemeinde aufräumen. Ich sage, ja, dann mal ran. Was ist denn das für eine Argumentation? Also ich komme in deine Wohnung und gleich im Korridor ist ein Misthaufen. Und ich sage, wie bitte in deiner Wohnung, im Korridor ist ein Misthaufen? Willst du den nicht wegmachen? Ach, wenn ich den wegmachen sollte, dann müsste ich ja all die anderen in all meinen Zimmern auch wegmachen. Was ist denn das für eine Denkweise? Das ist doch total krank. Und dann fing er an, mir Vorwürfe zu machen, ich sei gesetzlich und alttestamentlich und ich habe einen Buchstabenglauben. Und er fing an, mir einen langen Vortrag zu halten. Und ich habe gesagt, rede, was du willst, du bist verkehrt. Ich glaube an den Jesus der Bibel. Und wenige Monate später wurde er in flagranti beim illegalen Sex mit seiner Sekretärin erwischt. Das ist, was er meinte, wenn wir da anfangen, haben wir noch ganz andere Probleme. Das ist, was er meinte. Und die Bibel sagt nicht nur, Unzucht ist verboten, die Bibel sagt auch, Umgang mit Unzüchtigen ist verboten. Nicht nur darfst du keine Unzucht treiben, sondern du darfst auch nicht Gemeinschaft haben. Wenn du das Wort Gottes ernst nimmst, darfst du keinen Umgang haben mit Menschen, die in Unzucht leben, von denen du das weißt. Also Gläubige, nicht Menschen in der Welt. Das ist ein Fehler, den viele machen. Ja, sie messen die Welt an den Maßstäben, die Gott uns gegeben hat. Das kann nicht sein. Paulus sagt ganz klar, der Umgang mit Unzüchtigen ist verboten, wenn es Unzüchtige sind, die sich gläubig nennen. Wenn dein Chef oder dein Nachbar in Unzucht lebt, halt deine Klappe und liebe diese Menschen und zeige ihnen, wie Jesus ist. Jesus ging nicht hin und hat den Sündern ihre Sünden vorgehalten. Das Problem der Sünder sind nicht ihre Sünden. Das Problem der Sünder ist, dass sie den Ausweg der Gnade nicht kennen und ergriffen haben. Der kann aufhören mit Unzucht, der kann aufhören mit Rauchen, der kann aufhören mit Drogen, geht doch in die Hölle. So, wir müssen nichts über Drogen erzählen, wir müssen nichts über Rauchen erzählen, wir müssen nichts über Alkohol erzählen, wir müssen nichts über Pornografie erzählen, wir müssen nicht diese und jene Dinge versuchen, ihm abzugewöhnen. Du kannst ihm alles abgewöhnen und er geht doch in die Hölle. Er braucht Jesus, er geht verloren, weil er den Ausweg nicht angenommen hat. Deswegen geht er verloren, nicht wegen seiner Unzucht, nicht wegen seines Rauchens. Und oftmals erleben wir, dass Gläubige da so unsensibel rangehen und beballern die Heiden mit göttlichen Geboten, die wir in unserer Reihe selber nicht aufrechterhalten und dann erzählen wir der Welt, was sie zu machen hat. Das funktioniert nicht. Das funktioniert. Unsere Aufgabe ist nicht, ihnen ihre Sünden vorzuhalten. Unsere Aufgabe ist zu sagen, weißt du, Gott hat einen Menschen genommen und deine Strafe, die du verdienst, und das weißt du auch, die hat er auf Jesus gelegt am Kreuz, damit du zu Gott kommen kannst. Wir reden vom Ausweg. Wir klagen nicht an. So, Paulus sagt ganz klar, 1. Korinther 5, Vers 9, wir dürfen keinen Umgang haben mit Unzüchtigen. Und wenn du das trotzdem tust, weil du sagst, du, ich will nicht so hart sein, ich will Liebe zeigen, dann bist du religiös getäuscht, weil du möchtest lieber sein als der liebe Gott. Und das wirst du nie schaffen, weil Gott ist Liebe. Weißt du, du musst es so lesen, wie die Bibel es sagt. Gott ist Liebe. Leute, komm mal, hey, sei nicht so hart. Denk dran, Gott ist Liebe. Nein, die Betonung ist, Gott ist Liebe. So, wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, schauen wir in dieses Buch. Und all das, was Gott tut, alle Verhaltensweisen von Jesus, mit den Kranken, mit den Schwachen und mit den stolzen Pharisäern, alles, was du da siehst, die Tempelreinigung voller Grimm und all das, was du siehst von Jesus, das ist Liebe. So, wir brauchen eine neue Definition von Liebe. Was wir tun, wir denken, wir wissen, was Liebe ist und dann sagen wir, oh, da war Jesus aber hart. Bestimmt muss der abends Buße tun und sich da beugen für sein Temperament, das ihm da durchgegangen ist. Nein, wenn Jesus Pharisäern widerstanden hat, wenn er zum Essen ging und hat gesagt, ihr Heuchler, Otternbrot, war es die perfekte Liebe Gottes.